Hallo, herzlich willkommen, liebe Zeitreisende. Hoffentlich habt ihr am 26. Juni 2009 noch nichts vor. Stephen Hawking lädt dann ja ein nach Cambridge zur Party for Time Travelers. Schön jedenfalls, dass ihr heute erstmal bei uns seid im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir präsentieren euch hier die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft, heute aus der Physik, genauer gesagt der Astrophysik. Es geht um eine Frage, die nach Science Fiction klingt und nach Marty McFly, die aber physikalisch klar zu beantworten ist, wie unser Redner heute ausführt.
Das langfristige Überleben der Menschheit erfordert Ausweichmöglichkeiten außerhalb unseres Sonnensystems. Der interstellare Flug ist langfristig unvermeidbar. Irgendwann mal müssen wir hier weg. Jede einzelne Lösung von dieser ART, also von der allgemeinen Relativitätstheorie, gibt uns viel Aufschluss über physikalische Begebenheiten. Unter anderem sagt sie aber auch, dass es möglich ist, Lösungen zu konstruieren, die Zeitreisen erlauben. Was ist nun eine Zeitreise? Ich will es nur mal definieren, damit ihr wisst, wovon ich rede. Eine Zeitreise ist eine Reise von der Gegenwart in die Vergangenheit.
Diese Frage, also ob wir eine solche Reise von jetzt nach vorher antreten können, beantwortet Albert Much mit einem klaren Ja. Und er erklärt uns auch das Rezept dafür. Man nehme ein Wurmloch plus eine Zeitverzögerung, fertig ist die Laube. Naja, tatsächlich ist das Ganze doch ein bisschen komplizierter, ihr ahnt das wahrscheinlich schon. Wenn ihr Lust habt, euren Hirnmuskel mal so richtig durchzukneten beim Nachvollzug seiner Erklärung, dann seid ihr hier genau richtig. Albert Much lehrt und forscht zu Quantenfeldtheorie und Gravitation am Institut für Theoretische Physik der Universität Leipzig. Und am 2. Juli 2025 hat er dort diesen Vortrag hier gehalten unter dem Titel »Zurück in die Zukunft. Ist der Bau einer Zeitmaschine möglich?«
Ich möchte nur sagen, dass für jeden Zeitreisenden oder Zeitreisende ein Pflichttermin eigentlich ansteht, wenn so eine Zeitmaschine erfolgreich konstruiert worden ist. Professor Stephen Hawking hat eine Party für Zeitreisende gegeben. Er hat natürlich erst die Koordinaten, also sprich Ort und Zeit, nach der Party bekannt gegeben, sodass wirklich nur Zeitreisende zu Besuch kommen können. Schauen wir mal, ist die Party ohne Zeitreisende, aber also das ist der 28.06.2009. Was ist nun eine Zeitreise? Also ich will es nur mal definieren, damit ihr wisst, wovon ich rede. Eine Zeitreise ist eine Reise von der Gegenwart in die Vergangenheit. Möglicherweise auch zurück. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber es ist wünschenswert für jemand, der sozusagen in der Zeit reisen will. Und warum wollen wir Zeit reisen? Unsere beste Theorie, die beschreibt, wie Raumzeit funktioniert und die unglaublich viel schon uns über das Universum gelehrt hat. Es hat schwarze Löcher vorhergesagt. Es hat vorhergesagt, wie das Universum entstanden ist durch die Urknallsingularität und die Inflation und was danach kam. Also die Expansion, die wir heute auch noch erleben. Jede einzelne Lösung von dieser ART, also von der allgemeinen Relativitätstheorie, gibt uns viel Aufschluss über physikalische Begebenheiten. Unter anderem sagt sie aber auch, dass es möglich ist, Lösungen zu konstruieren innerhalb dieser Theorie, die Zeitreisen erlauben. Man könnte sagen, okay, das ist jetzt Fantasie, das kann man jetzt wegwerfen. Der Punkt ist, es gibt verschiedene Lösungen, die das vorhersagen. Und zu jeder Lösung muss man sich dann irgendwie eine andere Ausrede einfallen lassen, warum die jetzt nicht gültig ist. Und das ist kein wünschenswerter Zustand. Wann immer eine Theorie uns irgendwas Paradoxes zeigt, will uns das Universum damit sagen, schaut's mal genau hin, da ist irgendwas versteckt. Und das ist eigentlich der dritte Grund, warum wir Zeitreisen ergründen wollen. Vor allem, glaube ich, ist einer der wichtigsten Gründe das intergalaktische Reisen. Die Technik, die wir benötigen, um Zeitmaschinen zu konstruieren, die wird uns im Endeffekt helfen, das Überleben der Menschheit zu sichern. Zumindest, wenn wir vom aktuellen Technikstand ausgehen. Die Sonne wird in circa 5 Milliarden Jahren zum roten Riesen. Bereits vorher steigt ihre Strahlungsleistung stark ein. Es wird sozusagen sehr heiß werden, also heißer als heute. Es wird viel, viel heißer als heute. In ungefähr 500 Millionen bis 1 Milliarde Jahre können wir eigentlich den Planeten verlassen. sollten wir, wenn wir überleben wollen. Vor allem, es wird so heiß sein, dass also Wasser auch schon verdunstet und so weiter. Das heißt, das langfristige Überleben der Menschheit erfordert Ausweichmöglichkeiten außerhalb unseres Sonnensystems. Wohin mit uns? Ein Ziel wäre Alpha Centauri, das ist sozusagen einer der nächsten Sternsysteme, das ist ein Doppelsternsystem. Das heißt, es hat quasi zwei Sonnen und es ist nur 4 Lichtjahre von uns entfernt. 4 Lichtjahre heißt, das ist die Distanz, die das Licht braucht, also ein Lichtjahr ist die Distanz, die das Licht in einem Jahr überbrücken kann. Ihr müsst euch denken, die Lichtgeschwindigkeit ist sehr, sehr groß. Es ist ungefähr 300.000 Kilometer pro Sekunde. Sprich, ja, das Licht kann in einer Sekunde 7,5 Mal um die Erde. Unser schnellstes aktuelles Vehikel ist die Parker Solarprobe. Also die hat eine maximale Geschwindigkeit von 700.000 Kilometer pro Stunde. Die Reisezeit ist leider dann 6.542 Jahre. Es ist jetzt ein kleines Hiccup. Es ist nicht so, dass es nicht machbar wäre. Man könnte ja genug Proviant nehmen und wenn die Medizin und die Biologie auch sich weiterentwickelt, so dass sie Menschen in eine Art Schlaf versetzen könnte, so dass die Zeit überleben. Und angenommen, dass diese Raketen jetzt nicht von irgendwelchen Asteroiden getroffen werden oder so. Ich meine, einige werden. Also wir werden es nicht alle überleben. Es könnte passieren. Der Punkt ist, es gibt dort nur einen Exoplaneten. Also Exoplaneten sind Planeten, die erdähnliche Lebensumstände haben. Sprich, es ist nicht zu nah und nicht zu weit von dem Stern. Also es ist nicht zu kalt und nicht zu warm. Es hat Wasser und es hat eine Atmosphäre. Das sind so Minimalbedingungen für unser Überleben. Und es gibt dort einen Planeten. Jetzt ist die Frage natürlich, ich meine, ist der überhaupt bewohnbar? Also hat der überhaupt sowas? Das wissen wir auch nicht so genau. Außerdem sind diese Sonnen dort ein bisschen brutal. Die haben so Vulkane, also Sonnenstürme sozusagen, die auf den Planeten kommen könnten. Es könnte auch anderes Lebewesen dort sein, das wesentlich technologisch weiterentwickelter ist als wir. Und dementsprechend könnten wir vielleicht dort gar nicht überleben. Eine andere Möglichkeit, ein alternatives Ziel, ist das TRAPPIST-1. Das ist ein Sternensystem, okay, in einer anderen Galaxie. Die Entfernung sind 40 Lichtjahre. Das ist schon mal eine viel größere Distanz natürlich. Aber es hat 7 erdähnliche Planeten. 3 davon in einer habitablen Zone. Das heißt, wir können dort leben. Eine hypothetische Rakete, sagen wir mal, also wir nehmen jetzt Raketen, die bisschen besser sind. Sagen wir mal, in 1000 Jahren haben wir eine bessere Technologie, wovon wir, wenn wir uns nicht vorher vernichten, ausgehen sollten. Und sagen wir mal, diese hypothetische Rakete fliegt mit 99% der Lichtgeschwindigkeit, sprich 297.000 Kilometer pro Sekunde. Der Punkt ist, und das werde ich dann erklären, in der speziellen Relativitätstheorie wird einem klar, dass je schneller man sich bewegt, und schneller heißt in Bezug zur Lichtgeschwindigkeit, desto langsamer vergeht die Eigenzeit, also die eigene Zeit, die eigene Uhr vergeht langsamer. Das heißt, wenn wir uns mit 0,99% der Lichtgeschwindigkeit bewegen, können wir diese Entfernung in unserer eigenen Zeit in 5,5 Jahren absolvieren. Und das ist ein guter Ausgang, würde ich sagen. Aber es kommen natürlich immer, wenn man ein Problem löst, kommen 10 weitere. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Falcon 9 nehmen, die Masse ist halt ungefähr 550 Tonnen. Die dafür benötigte Energie, 14,4 Millionen Mal der Energie der stärksten Bombe, bräuchten wir, um eine Rakete dorthin zu bringen. Okay? Also es sind einfach enorme Energien. Vielleicht können wir diese Energien aufbringen. Ich meine, es war auch nicht klar, dass wir eine Atombombe bauen können. Haben wir auch geschafft. Ja, vielleicht. Aber es ist trotzdem sehr unwahrscheinlich. Mein Fazit ist, der interstellare Flug ist langfristig unvermeidbar. Irgendwann mal müssen wir hier weg. Die gegenwärtige Technik ist um Größenordnungen zu langsam. Nahe Lichtgeschwindigkeit erfordert enorme Energiemengen. Und dann kommen natürlich die offenen Probleme, Antrieb, Energiequellen, Strahlenschutz, Kolonisationslogistik, und auch philosophische Probleme. Ich meine, wir gehen wahrscheinlich zu einem Planeten, wo schon Leute oder also Lebewesen sind. Ne? Dürfen wir das so einfach? Und jetzt habe ich erklärt, warum wir uns für Zeitreisen interessieren. Jetzt, bevor ich auf das Wie eingehe, will ich erstmal sozusagen ein paar paradoxe Situationen schildern. Und im Prinzip sind es 2 Kategorien. Variationen vom Großvaterparadoxon. Sprich, man reist in die Vergangenheit zurück, tötet seinen eigenen Großvater, ergo, der trifft nicht die eigene Großmutter und die Eltern werden dann nicht aufeinandertreffen und man wird nicht kreiert. Dementsprechend kann man aber gar nicht eine Zeitmaschine bauen, sodass man den ganzen Spaß wiederholen könnte. Und das sogenannte Bootstrap-Paradoxon, also wenn eine Wirkung ihre eigene Ursache ist. Und das gibt es auch in verschiedenen Variationen. Also zum Beispiel ein Zeitreisender übergibt Shakespeare eine Kopie von Hamlet, bevor er es überhaupt geschrieben hat. Okay, und dann nimmt er das und veröffentlicht das. Aber dann hat er in der Zukunft das ja nicht selber geschrieben. Und wem gehört das eigentlich? Und man hat quasi Informationen aus dem Nichts kreiert. Also es gibt keinen Ursprung, keinen Autor von diesem Werk mehr. Und solche Paradoxien entstehen. Ja, was sind die Lösungen? Wir haben Vermutungen, aber bis jetzt würde ich sagen, also man kann einzelne Probleme vielleicht lösen, aber bei weitem nicht alle. Vier Kategorien, Matt Visser, ein namenhafter Wissenschaftler, der an Zeitreisen arbeitet. Mit Zeitreisen ist es ein bisschen problematisch, man kann schnell sozusagen als verrückt abgestempelt werden. Deswegen sage ich, es ist ein namenhafter Wissenschaftler. Der meint, die Lösungsansätze unterteilen sich im Prinzip in vier Kategorien. Die chronologische Schutzvermutung Hawkings, die im Prinzip besagt, vielleicht könnt ihr Zeitmaschinen bauen, aber sobald ihr damit reisen wollt, brechen die auseinander. Und das hat ein bisschen technische, quantenfeldtheoretischen Ursprung. Es gibt die Novikov-Konsistenzvermutung, die sagt, ihr könnt Zeitreisen, aber ihr könnt nichts verändern, was irgendwas Paradoxes verursacht. Und das ist natürlich problematisch, weil wer will mich davon abhalten, zurück in die Vergangenheit zu reisen und meinen Großvater zu killen? Also okay, Hawking sagt, das ist wie eine chronologische Schutzagentur, die kommt dann und verhaftet einen, wenn man irgendwas machen will. Aber also sagen wir mal, ich will nicht mal meinen Großvater, sagen wir mal die Großmutter, nicht immer den Großvater, bewusst umbringen, sondern ich fahre Auto. Okay? Wenn man Auto fährt, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man einen Unfall baut. Und wenn ich jetzt Auto fahre in der Nähe meiner Großmutter, gibt es die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Unfall baue und sie töte. Was heißt das? Darf ich gar nicht Auto fahren? Und wer verbietet mir das? Und dann kommt sozusagen Diskussionen über den freien Willen und so weiter. Und ja, okay. Ich bin kein Fan von der Novikov-Konsistenzvermutung. Es gibt die radikale Physikvermutung. Also sprich, wir müssen die Physik von Grund auf ändern, alles umschreiben, so dass auch Zeitreisen möglich sind, aber so, dass sie dann paradoxfrei sind. Ja, da gibt es auch technische Lösungen. Und es gibt die langweilige Physikvermutung, die sagt, solange das nur Gerede ist, ist das nur Hirngespinst. Solange ich keine eindeutig experimentellen Beweise habe, die mir das Gegenteil behaupten, werde ich einfach sagen, Zeitreisen gibt es nicht. Das ist eine konsistente Vermutung. Und jetzt kommen wir zu dem Wie. Jetzt haben wir behandelt, warum wollen wir Zeitreisen, was ist eine Zeitreise und was gibt es für Probleme mit Zeitreisen. Und was einen Physiker interessiert, ist mehr das Wie. Und genau an dieser Ecke, wo man nicht weiß, ob es geht oder paradoxe Situationen entstehen, das ist genau die Ecke, wo interessante Wissenschaft auch manchmal geboren wird, wie zum Beispiel in der Quantenmechanik. Was brauchen wir? Nur zwei Dinge. Also das ist die einfachste Zeitmaschine. Ein durchreißbares Wurmloch. Könnt ihr euch ein Wurmloch vorstellen als zwei Raumzeitgebiete und ich verbinde sie durch irgendeinen Schlauch sozusagen, der aber auch raumzeitartig ist. Das ist wie bei einem Blatt Papier. Ich brauche jetzt nicht von A nach B gehen, sondern ich kann einfach das Blatt Papier falten und da dazwischen mir sozusagen so eine Raumzeit bauen. Dann kann ich schneller von Punkt A nach Punkt B. Das würde unsere interstellare Reiseproblematik lösen. Und Zeitverzögerung. Ich muss eine Zeitverzögerung zwischen den Mäulern von einem Maul des Wurmlochs herstellen. Ich werde erklären, was die Mäuler sind und was Zeitverzögerung bedeutet. Zuerst einmal die spezielle Relativitätstheorie. Ich werde sie natürlich nicht in allen ihren Zügen erklären. Das Einzige, was wir brauchen, ist, wie schnell dürfen wir höchstens sein? Wir dürfen höchstens mit Lichtgeschwindigkeit uns bewegen. Eigentlich nicht, weil wir ja eine gewisse Masse haben. Also approximativ Lichtgeschwindigkeit. Die Lichtgeschwindigkeit ist die maximal erlaubte Geschwindigkeit im Universum. Wie ich schon gesagt habe, das ist extrem schnell. Deswegen fallen uns diese relativistischen Effekte im Alltag gar nicht auf. 7,5 Mal um die Erde in eine Sekunde kann ein Lichtstrahl. Das ist sozusagen das grundlegende Axiom der speziellen Relativitätstheorie, die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Hier seht ihr einen Mann, der eine Taschenlampe anmacht und sozusagen ein Lichtstrahl kommt daraus und dieser Lichtstrahl bewegt sich mit der Lichtgeschwindigkeit. Okay, er ist nicht in einem Vakuum, aber ignorieren wir jetzt das für den Zeitpunkt. Und er befindet sich in einem Zug, der sich auch mit einer gewissen Geschwindigkeit bewegt. Die Frau, die sichtlich genervt ist draußen von seinen blöden Experimenten, wird, wenn sie sozusagen die Geschwindigkeit vom Lichtstrahl messen will, nur die Lichtgeschwindigkeit messen und nicht die Lichtgeschwindigkeit plus den bewegenden Zug. Und das ist komisch, aber es ist halt so. Okay? Das wurde im Michelson-Morley-Experiment festgestellt. Und experimentell, das ist eine experimentelle Tatsache sozusagen. Die Lichtgeschwindigkeit ist die höchste Geschwindigkeit, egal ob ich mich bewege oder nicht. Diese Geschwindigkeitsadditionen, die wir im Kopf haben, das heißt, ich bewege mich jetzt mit einer gewissen Geschwindigkeit und sagen wir, ich befinde mich im Zug, dann für einen Außenstehenden bewege ich mich mit meiner Geschwindigkeit plus die Geschwindigkeit des Zuges, das ist eigentlich nur eine Approximation der Realität. Wenn ich mit hohen Geschwindigkeiten mich bewegen würde, dann würde man auch sehen, dass das gar nicht der Fall ist. Und das hat zwei Dinge zur Folge. Die Raumverkürzung und die Zeitdilatation. Und wir vergessen jetzt für den Zeitpunkt die Raumverkürzung. Wir interessieren uns für die Zeitdilatation. Und das heißt eigentlich die Zeitverzögerung. Das heißt, wenn wir uns mit einer gewissen Geschwindigkeit bewegen und einer großen Geschwindigkeit in Bezug auf die Lichtgeschwindigkeit, dann vergeht unsere Zeit langsamer. Okay? Merkt euch das. Wir brauchen die Zeitverzögerung. Das kann man auch darstellen im Zwillings-Pseudo-Paradoxon. Also zwei Zwillinge sind auf der Erde, einer fliegt mit einem Raumschiff davon, sagen wir mit 99% der Lichtgeschwindigkeit für ein Jahr, und kommt wieder zurück genau mit derselben Geschwindigkeit. Für seinen Zwillingsbruder sind 60 Jahre vergangen, hingegen sind für ihn nur 2 Jahre vergangen. Das ist keine Fantasiegebilde, das kann man beweisen. Das kann man experimentell beweisen, also mit Atomuhren. Atomuhren sind Uhren, die sehr, sehr genau sind. Das heißt, man nimmt eine Uhr hier auf der Erde und eine andere Uhr auf der Erde und beschleunigt die zu einer hohen Geschwindigkeit, lässt die ein bisschen gehen und dann wieder zurückkommen. Und dann kann man messen, dass da ein Unterschied ist. Und dieser Unterschied lässt sich genau in der Zeitdilatation oder mit der speziellen Relativitätstheorie berechnen. Und das stimmt. Also das Experiment und die Theorie stimmen überein. Okay, also Zeitverzögerung in der speziellen Relativitätstheorie heißt, ich muss mich einfach nur schnell genug heißt in Bezug auf die Lichtgeschwindigkeit bewegen und dann wieder zurückkommen an dem Ort und meine Zeit ist langsamer gelaufen. Und jetzt die allgemeine Relativität. Ich wollte nicht so viele Formeln schreiben. Es sind 3 Formeln. Diese Formeln sind ein bisschen länger. Das sind eigentlich 10 gekoppelte Differentialgleichungen. Aber was bedeuten die eigentlich? Die linke Seite ist Geometrie, okay? Die sagt euch sozusagen, wie die Raumzeit selber gekrümmt ist. Und die rechte Seite sagt euch, was dafür verantwortlich ist, nämlich Energie, Materie, also Masse oder Impuls, okay? Und vice versa, wenn ihr wisst, was die Energie ist, könnt ihr euch die Raumzeitkrümmung ausrechnen. Und das sagt euch dann im Prinzip, ist das die allgemeinste Art, die Gravitation zu verstehen. Ganz einfach kann man sich das so vorstellen. Stellt euch vor, ihr habt ein perfektes Spinnennetz. Und jetzt nehmen wir das und lassen das einfach mal stehen. Und dann kommen irgendwelche Fliegen hinein. Okay? Und diese Fliegen bewegen sich ja auch. Die werden da drin verfangen. Das heißt, die bringen einen gewissen Impuls mit, eine gewisse Masse und haben auch eine gewisse Energie. Wenn wir jetzt nach einem Tag hergehen und unser ursprüngliches Spinnennetz mit dem neuen Spinnennetz vergleichen und die Fliegen vorher rausnehmen, dann sind da Krümmungen in diesem Ding entstanden. Okay? Und wenn wir die beiden voneinander subtrahieren, dann sehen wir genau, wo die Krümmungen sind. Und dann können wir zurückrechnen, was das für eine Energie gewesen sein muss, die diese Krümmung verursacht hat. Das ist eigentlich sozusagen in a nutshell, was die Einsteinschen Feldgleichungen bedeuten. Es ist die größte geistige Errungenschaft der Menschheitsgeschichte. Bis jetzt. Okay? Also ich glaube, das kann man einfach so sagen. Also ja, eine andere Art und Weise, euch Raumzeit vorzustellen, ist mit so einem Schleim. Ich habe als Kind sehr gerne damit gespielt, nicht nur als Kind. Also es ist eigentlich sehr, sehr unterhaltsam. Und so ist die Raumzeit eigentlich. Sie dehnt sich und wenn ihr was drauf tut, dann krümmt sie sich. Und sie hat aber auch eine gewisse Festigkeit. Ihr könnt sie jetzt nicht so einfach reißen. Was hat uns die allgemeine Relativitätstheorie gelehrt? Es hat uns sehr viel gelehrt. Aber was sie uns vor allem gelehrt hat, ist, Gravitation ist nur eine Scheinkraft. Und diese Scheinkraft kommt daher, dass die Raumzeit sich krümmt. Und da wir uns in dieser Raumzeit ja bewegen, glauben wir sozusagen, es ist eine Kraft, die uns nach unten zieht. Aber eigentlich ist es nur, dass die Krümmung der Raumzeit. Und das ist hier bildlich dargestellt. Also je größer die Masse, also je schwerer das Objekt, desto mehr krümmt es die Raumzeit. Je weniger schwer das Objekt, desto weniger krümmt es die Raumzeit. Und wenn ihr jetzt eine Uhr auf der Erde habt, dann vergeht diese Uhr, dann geht diese Uhr langsamer. Jetzt nicht so übertrieben viel langsamer, aber sie vergeht langsamer als eine Uhr, die im Umkreis der Erde ist. Weil die Gravitation ist stärker, wenn ich auf der Erde bin, als wenn ich zum Beispiel im Orbit bin. Das heißt, die Zeit verläuft langsamer in der Nähe von Massen. Und jetzt haben wir unsere zweite Zeitverzögerung. Die erste war mit den Geschwindigkeiten. Und die zweite ist, ich bringe ein Objekt in der Nähe von schweren Massen. Ein Element, das wir brauchen, zumindest historisch für diese Wurmlöcher, sind sogenannte schwarze Löcher. Das ist eine einzige Lösung der Einsteinschen Feldgleichungen, gelöst 1915 von Schwarzschild, Karl Schwarzschild, der war in einem Schützengraben im Ersten Weltkrieg und hatte nichts Besseres zu tun, als die erste gute Differentialgleichung zu lösen, die er in der Hand gekriegt hat. Im Prinzip, es gibt mehrere Varianten, wie sie sich formen, aber die wahrscheinlichste oder die am öftesten vorkommt, ist, ihr habt jetzt Sterne, okay? Sterne leuchten bekanntlicherweise und sie leuchten, weil innen haben sie einen nuklearen Brennstoff. Meistens ja, Wasserstoff. Und den fusionieren sie zu Helium. Das ist ein extremer Druck, der da drin ist, weil diese Sterne ja extrem massiv sind. Das heißt, sehr viel Gravitationskraft wird ausgeübt da. Und innen verbrennen sie oder passieren kleine Atombombenexplosionen, können Sie sich das vorstellen, also Kernfusionen. Und die wirken entgegen dieser Gravitation. Jetzt verwandelt sich Wasserstoff zu Helium, Helium zu Stickstoff, Stickstoff zu Carbon, dann zu Stickstoff, Oxygen, Silikon und dann Eisen. Und dann hört die Kernfusion auf. Wenn die aufhört, kann die Gravitation quasi gewinnen und es kommt zu einer Supernova-Explosion. Das ist ein extremer Lichtstrahl, den wir auch wahrnehmen können. Und wenn der Kern, der übrig bleibt von diesem Stern, jetzt mehr als 1,8 Sonnenmassen hat, also sagen wir zweimal der Sonne, also unsere Sonne, dann kollabiert er. Dann ist die Gravitation so groß, dass nichts mehr aus diesem Bereich entkommen kann, nicht einmal Licht mehr. Und deswegen ist es schwarz, wir sehen da nichts mehr. Also alles, was reingeht, kommt nicht mehr raus. Genau, also, und das sind auch keine Fantasiegebilde. Wir haben vor kurzem, also nicht ich persönlich, aber Event Horizon Telescope Collaboration hat ein supermassives schwarzes Loch fotografiert. Das ist M87 Stern und das ist eins in unserer Galaxie. Sagittarius A Stern, das hat 4 Millionen Solarmassen, also Sonnenmassen, und ist zum Glück, sage ich mal, 27.000 Lichtjahre von uns entfernt. Und das befindet sich im Mittelpunkt unserer Galaxie. Das Zweite, was wir brauchen, also wir hatten die Zeitverzögerung, und jetzt brauchen wir noch ein Wurmloch. Ihr könnt euch eben ein Wurmloch so vorstellen, ihr habt zwei Raumzeitgebiete, also hier ein Raumzeitgebiet und hier ein Raumzeitgebiet. Normalerweise würde es mich sozusagen eine Menge Zeit kosten, von hier bis hierher zu kommen. Aber was ich machen könnte, ist, ich könnte hier sozusagen mir eine Art Brücke bauen. Und diese Brücke, also das nennt man das Maul oder die Mäuler des Wurmlochs. Und das hier in der Mitte nennt man den Hals des Wurmlochs. Und jetzt habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht. Erstelle ein Wurmloch, wie auch immer man das jetzt macht. Stelle eine Zeitverzögerung zwischen den zwei Mäulern des Wurmlochs her. Sprich, nimm ein Maul hier und tu entweder das sozusagen sehr schnell weg und wieder zurück, dann geht die Zeit hier langsamer, oder stell ein riesenschweres Objekt hier in der Nähe, kleines schwarzes Loch oder so, und dann vergeht die Zeit hier auch langsamer und dann tu das wieder weg. Okay? Dann ist hier, also wir fangen sozusagen im Jahr 2025 an. Und jetzt mache ich das und dann vergeht hier die Zeit schneller, also sagen wir, was waren meine Zahlen, 36 und 2026. Und jetzt muss ich nur noch von hier zurückreisen und dann habe ich meine Zeitreise. So baut man eine Zeitmaschine. Also das ist die einfachste Variante, ohne über Lichtgeschwindigkeit zu reisen, um eine Zeitmaschine zu bauen. Das erste Wurmloch, was konstruiert wurde, war WR2, eigentlich ein schwarzes Loch und ein weißes Loch. Ihr springt rein in das schwarze Loch und werdet rausgeschmissen in das weiße Loch. Ein weißes Loch ist wie ein schwarzes Loch, nur mit der Zeit umgekehrt. Okay, egal. Der Punkt ist, ihr könnt nicht sozusagen, nichts kann aus einem schwarzen Loch entkommen und nichts kann in einem weißen Loch bleiben. Das nennt man auch die Einstein-Rosen-Brücke. Die wurde konstruiert 1935 durch Einstein und Nathan Rosen, um Quantenteilchen zu beschreiben. Und das Problem aber mit so einem Wurmloch ist, dass es extrem instabil ist. Also vergessen wir die Spaghettifizierung, die sowieso passiert. Also wenn ihr eine Zeitmaschine habt, die aus einem schwarzen Loch und einem weißen Loch gebaut ist, springt nicht in das schwarze Loch rein. Disclaimer, okay? Nicht sagen, Albert Much hat mir gesagt, das kann ich machen. Ihr werdet also einen grauenvollen Tod sterben, okay? Also erstens sind die gravitativen Kräfte extrem und die Zeit geht auch langsamer. Das heißt, man kann sich auch noch Zeit lassen beim leidvollen Sterben. Das sollte man sowieso nicht machen. Aber auch wenn man, sagen wir mal, irgendeine Technik erfindet, um irgendwie das zu überleben, das ist extrem instabil. Sobald nur ein Lichtteilchen da durchgeht, bricht das auseinander, okay? Das heißt, das können wir schon gar nicht benutzen. Und dann kam eben die Idee von Morris und Thorne in 1988, ein überquerbares Wurmloch zu machen. Und das ist dieses Morris-Thorne-Wurmloch. Im Prinzip eine flache Raumzeit, also keine Materie oder irgendwas, und dort unten eine flache Raumzeit und das verbindet man. Sie haben sozusagen die Geometrie dazu konstruiert, um so ein Wurmloch zu beschreiben. Und jetzt hatten sie die linke Seite der Einstein-Gleichungen, okay? Jetzt haben sie das mal eingesetzt in die Einstein-Gleichungen, um die rechte Seite auszurechnen, nämlich die Energiedichte und der Impuls und so weiter. Und was rauskam, war, dass im Hals des Wurmlochs ist exotische Materie notwendig, um das aufrechtzuerhalten. Exotische Materie ist nur ein Terminus, den wir gebrauchen, um zu kaschieren, dass wir nicht wissen, was es ist. Ist eigentlich Materie mit negativer Energie. Wurde bis jetzt experimentell noch nicht beobachtet. So etwas gibt es wahrscheinlich auch gar nicht. Also es ist jetzt an und für sich nicht, sagen wir mal, nicht so tragisch. Sagen wir mal, wir finden diese negative Energie, die es eigentlich nicht gibt. Aber wenn man da durchgeht und in Berührung kommt mit dieser Energiedichte, mit dieser negativen Energiedichte, dann stirbt man. Also für einen Meter Mensch braucht man ungefähr, ja, so wie die Distanz vom Jupiter zur Sonne. Okay, so eine Breite bräuchte man, um eben nicht mit dieser negativen Energie in Verbindung zu kommen. Und das sind nicht Antiteilchen, okay? Das ist wirklich Masse mit negativer Energie. Das ist was ganz anderes. Also Antiteilchen gibt es, die können wir messen. Das sind einfach Teilchen, unsere normalen Teilchen, nur mit einer anderen Ladung, sagen wir mal. Also sprich, dieses Wurmloch, da kann man jetzt mal durchreisen, check, aber im Hals, not good, okay? Weil es da negative Energien gibt, wir wissen auch gar nicht, wie wir sie konstruieren sollen. Und auch in Zeitreisen oder Zeitmaschinen oder Zeitreisen nennt man in der Physik, Fachliteratur, sozusagen Raumzeiten mit geschlossenen, zeitartigen Kurven. Okay, jetzt kann man sich fragen, warum negative Energien? Und natürlich negative Energien, der Physiker oder der Mathematiker sagt, naja, ich habe die Metrik eingesetzt in die Gleichungen und rechts ist jetzt was Negatives rausgekommen. Aber intuitiv, wie können wir uns das vorstellen? Es geht eigentlich ganz einfach. Sozusagen, natürlich mein Lieblingsfilm, Zurück in die Zukunft. Der Protagonist Martin McFly, wie du schon erklärt hast, geht ja zurück zum Ball seiner Eltern. Durch einer seiner Aktionen wird der Gitarrist der Marvin Berry Band verletzt. Aber da er auch selber Gitarre spielt, übernimmt er die Rolle des Gitarristen und spielt einfach das erste Lied, was ihm einfällt. Und das ist das Lied Johnny B. Good von Chuck Berry. Daraufhin ruft Marvin Berry seinen Cousin Chuck Berry an und sagt ihm, hey, hör mal zu, das ist der Sound, der neue Sound, den du gesucht hast. Aber er hat das ja erfunden, deswegen kennt das ja nur Martin. Jetzt haben wir diese paradoxe Situation. Aber was auch noch paradox ist oder was auch noch problematisch ist, ist, ihr habt Informationen aus dem Nichts kreiert. Und um Informationen zu schaffen, braucht man Energie. Ja? Also ich rede jetzt hier und gebe euch Informationen, ich brauche hier Kalorie oder wenn ihr, keine Ahnung, irgendeinen Rumor verbreiten wollt, braucht ihr auch Energie und das verbreitet sich dann von alleine, aber von Mund zu Mund. Das heißt also, es gibt Leute, die Energie darin investieren, um die Informationen aufrechtzuerhalten. Und jetzt habt ihr Informationen aus dem Nichts kreiert. Und ihr könnt euch denken, in der Physik kann man das auch gut argumentieren, Information ist gleich Energie. Und wenn ich Energie einfach aus dem Nichts kreiere und in einem geschlossenen System kann ich eigentlich nicht Energie weder vernichten noch in was anderes umwandeln, aber ich kann es nicht herstellen oder vernichten. Also es gibt kein Perpetuum mobile. Und in einem geschlossenen System muss die Energie erhalten sein. Das heißt, wenn ich Energie, Information errichte, werde ich Energie dafür brauchen, die ich aus dem Nichts kriege. Und dementsprechend müsste es auch negative Energien geben, damit das in Summe wieder Null ergibt. Also ich würde sagen, das ist die intuitive Erklärung, warum negative Energien gebraucht werden. Das sind eigentlich alle paradoxe Situationen, hängen damit zusammen, in irgendeiner Form oder der anderen. Gut. Wie wirst du Stress und negative Energien los? Tipps aus der Paartherapie. Also ich habe da reingelesen, da habe ich leider nichts physikalisch Sinnvolles gefunden. Aber der Punkt ist, das ist eigentlich die Frage. Weil wir haben eigentlich ein überquerbares Wurmloch. Wir wissen ungefähr, wie wir so eine Zeitmaschine da herstellen. Jetzt müssen wir nur diese negativen Energien beseitigen. Wie kann man das machen? Und da müssen wir jetzt zur Quantenmechanik übergehen. Wenn die Relativitätstheorie komisch ist, ist die Quantenmechanik noch viel komischer. Wenn man das erste Mal hört zumindest. Im mathematischen Formalismus ist es ganz okay. 1927 erkannte Werner Heisenberg, der hier auch Prof war, dass der Ort und Impuls eines Teilchens nicht gleichzeitig beliebig präzise messbar ist. Das heißt, sozusagen, wenn ich den Ort eines Teilchens beliebig genau messen will, muss ich viel Energie reinstecken und das führt dazu, dass sozusagen meine Energieunschärfe oder meine Impulsunschärfe größer wird. Und diese Einschränkung ist fundamental, das heißt, die ist nicht auf Messfehler zurückzuführen. Hat nichts damit zu tun, dass ich nicht die richtige Technik habe, sondern das ist einfach ein fundamentales Naturgesetz. Und die Ursache dafür liegt im Welle-Teilchen-Dualismus. Ihr habt es wahrscheinlich sicher schon gehört, Teilchen verhalten sich wie Wellen und Wellen verhalten sich wie Teilchen. Sozusagen, also Elektronen, man kann das sehen im Doppelspaltexperiment, man hat eine Elektronenkanone, das ist eine Kanone, die Elektronen schießt, und man hat zwei Doppelspalte und dahinter hat man einen Beobachtungsschirm. Und plötzlich misst man, also sieht man, wie die Elektronen komische Dinge machen, nämlich, also nicht komisch, sie verhalten sich einfach wie Wellen. Das heißt, sie haben Wellencharakter. Das ist die zweite Formel. Ist nur sozusagen, um euch eine Idee zu geben, was die Unschärfe ist. Delta X ist sozusagen die Unschärfe im Ort. Das Produkt von der Unschärfe im Ort mal dem Produkt der Unschärfe im Impuls muss größer gleich sein dieser Planck'schen Wirkungskonstante. Und das ist extrem klein. Es ist extrem klein, deswegen merken wir das auch im Alltag nicht. Deswegen ist Fußball oder sowas möglich. Weil würde ein Ball sich auch wie eine Welle verhalten, dann kann der Tormann ja niemals abschätzen, wohin der Ball geht. Also das ist sozusagen die allerwichtigste Formel in der Quantenmechanik, die ich jetzt hier benutze. Und sozusagen eine Idee, die schon länger rumschwirrt in der Literatur, ist, dass die Raumzeit selber eine Quantenstruktur hat. Warum sollte die auch noch Quantenstruktur haben? Jetzt habt ihr hier gelernt, sie ist nicht fest, okay, mit der Relativitätstheorie. Sie krümmt sich auch, aber sie hat auch eine Quantenstruktur. Und im Prinzip, wenn man sozusagen diese quantenmechanische Unschärferelation hernimmt und die allgemeine Relativitätstheorie miteinander vereint, liefern sie eine untere Auflösungsgrenze. Also je präziser wir einen Ort festlegen wollen, desto kurzwelliger und energiereicher Sonden müssen wir drauf losschicken. Je mehr wir aber Energien in einem winzigen Volumen konzentrieren, desto mehr krümmt es diese Raumzeit. Wird zu viel Energie auf einem sehr kleinen Raum zusammengepackt, entsteht ein schwarzes Loch. Das heißt, Raumzeitpunkte, das, wo wir uns vorstellen, eigentlich, woraus die Raumzeit entsteht, die gibt es eigentlich gar nicht. Also die widersprechen der Quantenmechanik und der allgemeinen Relativitätstheorie, weil je mehr, also ein Punkt ist ja sehr, sehr klein. Das heißt, meine Unschärfe muss ich im Ort sehr, sehr klein wählen. Dementsprechend explodiert mir meine Energie. Wenn meine Energie zu groß wird in einem kleinen Volumen, entsteht sozusagen dieser Gravitationskollaps, der auch bei schwarzen Löchern entsteht. Das ist die Grundidee der Quantenstruktur der Raumzeit. Und es gibt einen kritischen Punkt, also sozusagen die Skala hier ist wieder sehr gering, 10 hoch minus 35 Meter. Das heißt, wenn ihr genau zoomt bei 0,3501 Meter, dann werdet ihr sehen, dass die Raumzeit selber sozusagen auch eine Art Quantenstruktur hat. Ihr könnt euch das mal so vorstellen, stellt euch vor, ihr seht irgendwie ein Gitter. Ja. Wenn man jetzt vom Augustusplatz auf diese Zeichnung schauen würde, dann würde man eigentlich nur ein Kontinuum sehen. Das sind nur lauter Punkte. Aber je näher man ranzoomt, desto sozusagen ja, quantenmäßiger ist das Ganze. Also die klassische Vorstellung eines beliebigen feinen Kontinuums bricht zusammen. Raum und Zeit besitzen eine minimal sinnvolle Auflösung. Sprich, sie sind quantisiert. Sie kommen nicht einfach kontinuierlich vor, sondern sie kommen nur in Stücken vor, in Quanten. Präzise Messung braucht Energie. Zu viel Energie auf einem kleinen Raum erzeugt ein schwarzes Loch. Daraus folgt, dass wir eine Ortsunschärfe haben, also Planck-Skala, und die Raumzeit selber hat Quantenstruktur. Okay. Jetzt, wie kann man diese Quantenstruktur sozusagen mathematisch präzise formulieren? Es gibt verschiedene Ansätze, wie man das machen kann. Ich habe letztes Jahr 2 Arbeiten veröffentlicht, in denen ich einen mathematisch konsistenten Weg finde, Quanteneffekte in die Raumzeit zu integrieren, wobei Grundprinzipien der allgemeinen Relativitätstheorie gewahrt bleiben. Das ist im Prinzip ein Resultat aus 15 Jahren Scheitern. Okay? Also, also ich gebe euch hier nur die Referenzen, um zu zeigen, das sind sozusagen, die wurden veröffentlicht in Fachjournalen, die sind auch gar nicht so schlecht. Und Kollegen, Fachkollegen, anonyme Fachkollegen haben sich das angeschaut und sind zu dem Entschluss gekommen, okay, das passt, also das ist mathematisch richtig und physikalisch sinnvoll. Ich will nur sagen, ich bin nicht verrückt. Okay? Also das ist alles, was ich damit eigentlich sagen will. Und eine Gleichung, sozusagen das ist meine Gleichung aus der Arbeit, ist die folgende da oben. Und im Prinzip, das ist eine Differentialgleichung, wenn man das löst, also das kann man für jede beliebige Raumzeit lösen. Und die sagt euch dann, wie die Quantenstruktur dieser Raumzeit aussehen muss. Okay? Warum denke ich oder dachte ich, oder was hat mich getrieben, sozusagen diese Quantengeometrie zu studieren für Wurmlöcher? Die intuitive Idee war, je enger die Raumzeit ist, und nämlich am Hals ist sie am engsten, desto mehr müssten die Quanteneffekte der Raumzeit eine Rolle spielen. Okay? Desto mehr, also die Raumzeit, wenn sie Quantenstruktur hat, will sich nicht einengen lassen. Sie wird sich gegen diese Einengung wehren, okay? In einer Art Antigravitation. Und ich konnte wirklich zeigen, durch diese Gleichung, also habe ich das Wurmloch eingesetzt und das gelöst, konnte ich zeigen, dass die Antigravitation durch diese Quanteneffekte der Raumzeit ist am Hals des Wurmlochs am größten. Das heißt, vielleicht braucht man gar keine, prinzipiell bräuchte man vielleicht gar keine negative Energien, um dieses Wurmloch offen zu halten, sondern die müssten eigentlich sozusagen vorhanden sein, oder es müsste technisch möglich sein, dass das einfach so offen gehalten wird durch die Quantenstruktur der Raumzeit. Okay, das müssten meine Zeitreisenden mir glauben einfach. Okay, ihr Leben hängt ja davon ab. Ich meine, okay. Ja, konkrete Konstruktionen. Ja, ich weiß es nicht. Das ist das Beste, was ich sagen könnte, also das Ehrlichste. Aber an und für sich, sozusagen könnte man Wurmlöcher in den Vakuumfluktuationen der Raumzeit finden. Also wenn die Raumzeit jetzt Quantenstruktur hat und das Vakuum, das Quantenvakuum, ist eigentlich nie leer. Da entstehen ständig Teilchen, Antiteilchen, vernichten sich wieder und da kommt ein Photon wieder. Also es gibt eigentlich kein Nichts. Es gibt immer etwas. Das ist sozusagen das Quantenvakuum. Und genauso wäre es in den Raumzeiten eigentlich. Diese Ideen existieren, das ist nicht meine Idee. Also die gibt es schon seit den 70ern, bekannt unter Quantenschaum-Raumzeiten. Und jetzt habe ich ausgerechnet, dass, also es gibt quantenfeldtheoretisch, kann man feststellen, also Quantenfeldtheorie ist Quantenmechanik plus allgemeine oder spezielle Relativitätstheorie zusammen. Das ergibt ein Quantenfeld, ist ein bisschen eine andere Theorie, ist schwer zu erklären. Und in der Quantenfeldtheorie kann es passieren aber, dass Energie auch an einem Raumzeitpunkt negativ wird. Okay? Man kann diese Negativität aber abschätzen, also wenn man das kann, dann ist es gut, das nennt sich Quantenungleichungen. Sprich, man sagt, okay, es ist negativ, aber nicht so negativ. Im Prinzip ist es nur auf einem Zeitpunkt negativ, wenn ich sozusagen das über eine größere Raumzeitregion betrachte, ist es wieder positiv. Das sind Quantenenergieungleichungen. Und jetzt habe ich gezeigt, dass auch für diese Quantenraumzeiten solche gelten. Das heißt, im Prinzip könnte es sein, also ich habe mir das ausgerechnet, Wurmlöcher, die ungefähr sozusagen hier Radius Planck-Länge haben. Okay, also 10 hoch minus 35. Die existieren in dieser fluktuierenden Raumzeit drin. Und jetzt müsste man sie nur irgendwie lokalisieren. weiß noch nicht genau wie, und ausweiten. Also die Raumzeit selber ausweiten. Das heißt, man macht aus diesen kleinen Wurmlöchern jetzt ganz große Wurmlöcher. Das, ja, wir arbeiten gerade sozusagen mit einem Studenten von mir, Philipp Dorau, an so eine expandierende Raumzeit. Ich meine, dass Raumzeiten expandieren, das ist nichts Ungewöhnliches. Unser Universum expandiert gerade jetzt auch. Es gab auch eine Inflation, also eine sehr schnelle Expansion am Anfang des Universums, also 10 hoch minus 35 Sekunden nach dem Urknall. Ungefähr gab es eine schnelle Inflation, also eine Ausdehnung der Raumzeit. Das heißt, man könnte diese Wurmlöcher lokalisieren, ausdehnen, dann irgendwie, ein schwarzes Loch in der Nähe von dem einen Maul bringen und die Zeit verlangsamen, und dann hätte man sich sozusagen eine Zeitmaschine gebaut. Die negativen Energien könnte man im Griff kriegen durch die Quantenstruktur der Raumzeit selber und durch andere Überlegungen, und dann hat man eine Zeitmaschine. Und dann kann man die Weltherrschaft an sich reißen. Okay. Gut, danke für euer Kommen und eure Aufmerksamkeit.
Aha, am Ende wird klar, auch diese Forschung, auch diese Wissenschaft zu einer gegebenenfalls künftigen Technologie hat unüberschaubare Implikationen. Aber logisch natürlich, wer Kontrolle erlangt über die Zeit, hätte gleichzeitig eine enorme Macht in seiner Hand. Wir haben hier Albert Much zugehört. Er ist Physiker an der Universität Leipzig. Er hat über die Voraussetzungen gesprochen, die es bräuchte, um Richtung Vergangenheit reisen zu können. Gehalten hat er seinen Vortrag mit dem Titel »Zurück in die Zukunft – Ist der Bau einer Zeitmaschine möglich?« am 2. Juli 2025 in Leipzig. Ich für meinen Teil habe jetzt einen Big Crunch im Kopf, und ich hoffe, dass auch für euch dieser Vortrag im besten Sinne herausfordernd war. Bis es soweit ist, mit den Zeitreisen zurück in die Geschichte, reisen wir einfach weiterhin Tag für Tag Richtung Zukunft. Sollte der 19. September 2025, das ist ein Freitag, für euch, wenn ihr das hier hört, in der Zukunft liegen, dann findet abends das Beats & Bones Podcast Festival statt im Naturkundemuseum in Berlin. Da stellen sich ab 19 Uhr unter den Saurier-Skeletten eine Menge sehr, sehr lebendiger Wissenschaftspodcasts vor. Wir vom Hörsaal sind auch wieder mit dabei. Und das Beste kommt jetzt. Wir können Tickets vergeben an euch. Regulär kosten die 28 Euro. Euch mit etwas Glück nur eine Mail. Schreibt uns also bitte bis zum 7. September an mail@deutschlandfunknova.de. Schreibt euren Namen rein, euren Wohnort und Kontakt, und dann sehen wir uns vielleicht beim Festival. Wäre doch schön. Und ich habe noch eine Empfehlung für euch, nämlich den Podcast der Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk, Crashkurs – Wirtschaft trifft Geschichte. Die schauen sich Wirtschaftsthemen an und bohren die dann historisch auf. Ausgangspunkt bei Crashkurs sind unsere ganz aktuellen Wirtschaftsthemen, also zum Beispiel: viele Unternehmen bauen Stellen ab, kommt jetzt die Deindustrialisierung? Oder wenn der Staat so dringend Geld braucht, warum verschonen wir dann die Reichsten bei der Erbschaftssteuer? Was bringen Konsumboykotte? Wie war das früher? Und was lernen wir draus? Crashkurs Wirtschaft trifft Geschichte findet ihr jeden letzten Freitag im Monat neu in der Deutschlandfunk-App, und wir packen euch die Links dazu auch in die Shownotes. Das war's für hier und jetzt. Danke fürs Zuhören. Auf bald in der Zukunft. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.